Für wen ist die Wirtschaft da? Seit mehreren Jahrzehnten huldigen wir hier in Europa dem Prinzip des sogenannten Shareholder Values als Summum Bonum der Wirtschaftstätigkeit. Der hübsche Anglizismus kam mit der freundlichen Hilfe von Jürgen Schremp, dem schwäbischen Ikarus, wie ihn heise.de mal bezeichnete, in den deutschen Sprachraum. Wir verdanken Schremp auch die Begrifflichkeit Bullshit Castle für die Daimler-Zentrale in Stuttgart. Shareholder Value ist die Theorie, der zufolge der Vorteil für die Aktionäre in Gestalt von steigenden Aktienkursen und Dividenden der wichtigste oder nach mancher Lesart der einzige Prüfstein für den Erfolg einer Firma ist. Wenn das so ist, dann haben wir schnell die Antwort auf unsere heutige Frage gefunden. Die Wirtschaft ist einzig und allein für die Aktionäre da. Es ist aber nicht überraschend, dass es durchaus andere Theorien gibt und gab, die zu anderen Antworten kommen. Die Ökonomik, aus der das heutige Wort Ökonomie abgeleitet ist, bezeichnete in Antike und Mittelalter die Lehre vom Haus, welche alle Tätigkeiten und zwischenmenschlichen Beziehungen in diesem, das Verhältnis von Mann und Frau, Eltern und Kindern, Herr und Gesinde behandelt und ist damit ein Teilgebiet der Ethik im Rahmen der antiken und mittelalterlichen Philosophie. Im Gegensatz zum modernen Verständnis von Ökonomik standen in vorindustrieller Zeit nicht wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund, sondern die verschiedenen personalen Beziehungen und Bereiche in einem Haus. Daneben befassen sich vormoderne Ökonomiken häufig in einem weiteren Teil mit den verschiedenen Formen von Besitz in einem Haus und den Möglichkeiten, diesen Besitz zu erwerben. Aus diesem Teilbereich heraus haben sich im Zuge der Abkehr von bäuerlicher Subsistenzwirtschaft und der Hinwendung zu den Erwerbsformen von Handwerk und Handel in der Neuzeit die modernen Wirtschaftswissenschaften entwickelt. Mit diesem grundsätzlichen Wandel der sozialwirtschaftlichen Struktur ging auch eine Neubewertung von Geld und Tausch einher. Sah Aristoteles die Geldwirtschaft noch als eine illegitime Form des Lebensunterhalts, zeichnen sich bereits im Spätmittelalter neue Orientierungen angesichts der Bedeutung des damaligen Fernhandels. Dabei muss eine gesellschaftliche Arbeitsteilung nicht automatisch zu einer Güterumverteilung und somit zur Entstehung relativen oder gar absoluten Reichtums beitragen. Die meisten Steinzeitvölker machen innerhalb des Stammes von der Möglichkeit Gebrauch, die Fähigkeiten der Stammesmitglieder optimal einzusetzen. Wer besonders gut kochen kann, kocht. Wer besonders gut jagen kann, jagt. Wer besonders gut Kleider nähen kann, näht Kleider und so weiter. Es bleibt dann eine Frage der Verteilung, ob bestimmte Beiträge innerhalb der Gemeinschaft höher oder niedriger bewertet werden als andere. Als ethischen Idealfall kann man den Lehrsatz ansehen, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Wer William Goldings Roman Herr der Fliegen gelesen hat, erinnert sich sicher an die entscheidende Zäsur, als die Jungen, die ein Schwein erlegt hatten, diese Leistung als per se höherwertig reklamierten als die Gemeinschaftsleistungen der anderen, etwa die Speere, die bei der Jagd benutzt wurden, herzustellen oder nachher das Schweinefleisch zu kochen. Für diese angeblich höherwertige Leistung verlangten sie dann prompt für sich einen höheren Anteil am Fleischertrag. Derartige Überlegungen müssen zwar nicht zwangsläufig ins Perverse ausarten, aber es ist auffällig, dass wir in einer Welt heute leben, die ganz selbstverständlich Investmentbanking und Aktienbesitz für die höchsten gesellschaftlichen Leistungen schlechthin, jedenfalls honorieren für sie am höchsten hält, indessen die Arbeit als Krankenschwester, bei der Müllabfuhr oder als Putzfrau Arbeiten also, die für das basale Funktionieren der Gesellschaft unabweisbar notwendig sind, mit dem Mindestlohn abgespeist werden. Und die unverzichtbaren Reproduktionsarbeiten wie Kinder kriegen, Kinder erziehen, Pflege innerhalb der Familie, gegenseitige Unterhaltsleistungen, Haushaltsführung und dergleichen werden zum Nulltarif erbracht. Und dann gibt es die ehrenamtlichen gesellschaftlichen Arbeiten, von denen die meisten auch für lau erbracht werden. Die große Ausnahme wäre etwa die ehrenamtliche Tätigkeit, Franz Beckenbauer zu sein. Dafür hat es bekanntlich schon mal 5,5 Millionen Euro gegeben. Wer in einem Verein mitarbeitet, Flüchtlinge betreut, Schuldner berät, Radiokommentare spricht und so weiter und so fort, wird nicht nur für diese oft sehr aufwendigen Arbeiten nicht bezahlt, sondern hat oft sogar selbst Kosten zu tragen. Was ja in gewisser Weise nicht weiter tragisch ist, denn schließlich tun wir das, was wir tun, aus Überzeugung. Andererseits hat unsere Gesellschaft, anders als manche früheren Gesellschaften, nur diese eine Möglichkeit, Wertschätzung auszudrücken. Zaster. Sicher, ab und zu darf jemand ein Mutterkreuz oder ein Ordensblech Held der Arbeit, kann sein, dass die inzwischen anders heißen, aus der Hand von Franz Walter Steinmeier empfangen. Wem das was bedeutet, mag sich gern darüber freuen. Wer sich tatsächlich Tag für Tag an der Arbeitsfront abrackert, würde sich vermutlich mehr über einen Lohn freuen, der zum Leben reicht. Stattdessen müssen 3 Millionen in Deutschland, die im Niedriglohnsektor, auf den Gerd Schröder bekanntlich nach wie vor stolz ist, beschäftigt sind, als sogenannte Aufstocker zum Jobcenter betteln gehen. Das karge Dasein der vielen steht im krassen Gegensatz zum Tischlein deck dich der wenigen Reichen. Die steinreiche Kekserbin Verena Balsen äußerte sich unlängst so, und das ist ein Zitat, »Ich bin überhaupt nicht gegen Kapitalismus. Mir gehört ein Viertel von Balsen und ich freue mich auch darüber. Es soll mir auch weiterhin gehören. Ich will Geld verdienen und mir Segeljachten kaufen von meiner Dividende und sowas.« Zitat Ende. Die 25-Jährige wurde vielfach für die Schnöseligkeit dieser Aussage kritisiert, aber ich begrüße hier ausdrücklich ihre Zivilcourage. Oft wird so getan, wie wenn der Bezug von mühelosen Einkünften oder das Erben eines großen Vermögens das Resultat einer geradezu irrwitzigen persönlichen Leistung ist, die nur von ganz, ganz wenigen tausend Sassas erbracht werden kann. Frau Balsen mag sich nicht darüber im Klaren sein, aber sie hat hiermit schon indirekt eingeräumt, dass die ganze schöne Penunze ihr einfach so in den Schoß gefallen ist. Verständlicherweise freut sie sich diebisch darüber. Gleichzeitig macht dieser Spruch schlagartig deutlich, für wen die Wirtschaftsform des Kapitalismus da ist. Für eine winzig kleine Kaste von Privilegierten, die die überragende Schleue besaßen, sich die richtigen Eltern auszusuchen. Diese Betrachtungen möchte ich für heute mit einer historischen Anekdote abschließen. Der große US-Verfassungsjurist Oliver Wendell Holmes, ein politisch überaus konservativer Mensch, der selber ein großes Vermögen geerbt hatte, sein Vater war einer der beliebtesten Schriftsteller seines Jahrhunderts, hat, obwohl er eine große Familie besaß, sein ganzes Vermögen dem US-Finanzamt vermacht. Der langjährige Verfassungsrichter, der in einem seiner Urteile schrieb, Steuern seien der Preis, den wir für eine zivilisierte Gesellschaft bezahlen, war der festen Überzeugung, dass Menschen mit nichts auf die Welt kommen müssten und nur das besitzen dürften, was sie durch ihre eigene Arbeit verdient hätten. Tja, Frau Balsen, da staunt man, was?